Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Herzlich willkommen zum Swiss Podcast Festival 2024. Swiss Podcast. 12 Podcast Workshops. Sechs Best Practice Talks. Und 36 Live-Podcasts. Willkommen zum grössten Podcast-Happening in der Schweiz. Zum ersten Mal im Kino Frame. Swiss Podcast Festival wird unterstützt von RefLab, AXA, ARAG, TUI und Audiokanzlei.
November, jetzt sind wir drauf, 8. November, Bern einfach ein Spezial an dem Swiss Podcast Festival aus dem Kino Frame in Zürich. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, es ist natürlich immer noch Trump-Time, es geht immer noch um den Trump. Dominik, was sind da die neuesten Entwicklungen?
Ja, es ist interessant. Jetzt Tag 3 nach der Wahl. Es verdichtet sich immer mehr, was passiert ist. Und ich meine, du hast dein Memo heute geschrieben und hast vor allem ein bisschen geschaut, was ist eigentlich bei den Demokraten schiefgelaufen. Es ist, glaube ich, ziemlich viel schiefgelaufen. Auch in den amerikanischen Medien kann man viele Sachen lesen. Wunden lecken bei den Demokraten. Ich glaube aber, die Fehler sind nicht in den letzten 2-3 Monaten passiert, sondern sie sind ein bisschen tiefer. Was meinst du?
Ja, ich glaube, es ist eine längere Entwicklung, wo man jetzt irgendwo einen Endpunkt sieht oder einen Höhepunkt sieht, nämlich die Entwicklung, die dazu geführt hat, dass Demokraten eigentlich als Partei vom einfachen Mann und von der einfachen Frau, als Partei von der Arbeiterschicht, die haben jetzt eigentlich ihre Wähler, einen Teil von ihren Wählern einfach verloren, und das ist eben die Arbeiterschicht. Und was am deutlichsten ist, also erstens sieht man es schon mal bei den weißen Arbeitern, dort hat Trump unglaublichen Einbruch gemacht. Da sind sehr viele Leute, die ihn unterstützt haben, aber auch alle anderen. Also wenn man schaut, die Amerikaner, die keinen College-Abschluss haben, und das ist jetzt auf Schweizer Verhältnis bezogen, das sind Leute, Amerika kennt ja eigentlich das Berufsbildungssystem nicht. Nehmen wir mal an, das sind einfach Leute in der Schweiz, wären das Leute, die eben nicht an der Universität sind, sondern Berufsbildung gemacht haben, einen Lehrabschluss, das wären aber in der Schweiz ja eigentlich noch gut Ausgebildete. In Amerika sind die ohne College-Abschluss, das ist immer noch eine Mehrheit von der Wählerschaft, das sind etwa 60%, das ist viel, und der Trump hat 51% von denen für sich gewonnen. Und was am meisten irritiert Demokraten, und dort wird es jetzt auch für sie relativ gefährlich, ist, dass der Trump auch bei den Minderheiten eingebrochen ist und dass er dort eigentlich vor allem auch bei den Latinos ganz massiv vorwärts gemacht hat. Dort hat er auf 46% von den Latinos. Das ist absolut außerordentlich. Das ist früher noch undenkbar gewesen, dass ein Republikaner so viele Latino-Stimmen überkommt. Früher war man da im Bereich von 10-20%. Er ist jetzt auf 46. Und was er angeschafft hat, was auch außerordentlich ist für einen Republikaner, seit den 60er Jahren eigentlich fast unmöglich gewesen, dass man Schwarze anspricht in grossem Mass. Die Schwarzen sind der treueste Wählerblock von den Demokraten. Also sind es immer noch, es ist immer noch eine grosse Mehrheit, die Kamala Harris unterstützt hat, aber eben weniger als normal. Der Trump hat dort 13, sogar teilweise kommt jetzt auf die Umfrage, auf 18% sich können steigern, vor allem bei den schwarzen Männern, stark eingebrochen. Und das zeigt etwas, was ganz, ganz wichtig ist an dieser Wahl. Oder man sieht eigentlich, dass die ganze Identity Politics von den Demokraten, dass sie nicht aufgeht, dass viele Leute, die Minderheit den Status haben, eigentlich sagen, du, also die materiellen Interessen sind mir gleich wichtiger. Also das Portemonnaie ist mir am Schluss wichtiger. Es ist mir eigentlich gleich, wenn der Trump ein Rassist ist, das ist mir egal, solange es mir besser geht unter dem Trump als unter dem Joe Biden oder der Kamala Harris, wähle ich Trump.
Du sagst aber auch, angefangen hat das Übel bei den Demokraten mit ihren Neoliberalen in den eigenen Kreis. Oder jetzt, das tönt für Schweizer Ohren natürlich komplett komisch, weil Neoliberal, wenn schon, sind das die Republikaner und nicht Demokraten. Wo hat es denn Neoliberale bei den Demokraten?
Ja gut, das ist ja in Europa ein bisschen passiert. Oder? Das ganze europäische Projekt, der Binnenmarkt, ist auch stark unterstützt worden von neoliberalen Kräften.
Natürlich.
Im Bündnis mit linken Kräften. Und das war eine ganz eigenartige Koalition gewesen. Man sieht, dass in England ist das New Labour gewesen und um Tony Blair. In Deutschland ist das zum Teil Gerhard Schröder gewesen. Genau. Und in Amerika Agenda. Ist es genau. und in Amerika war es ganz stark der Bill Clinton. Der Bill Clinton hat sehr viele Ökonomen gehabt, die er darauf gelost hat, die durchaus, man kann so sagen, liberal waren. Er hat zum Beispiel die Sozialhilfe auf eine Art reformiert, noch viel radikaler, als der Gerhard Schröder das gemacht hat. Das ist ein Teil. Das ist, würde ich sagen, auch noch relativ konsensfähig gewesen, in einem grossen Teil von der Arbeiterschaft. Aber was der Bill Clinton auch vorantrieben hat, und das war ganz wichtig für die Arbeiterschaft in Amerika. Zuerst NAFTA. NAFTA war ein ähnliches Projekt wie der Binnenmarkt in der EU. Das heisst, Kanada, Amerika und Mexiko machen zusammen im Prinzip eine Zollunion, mehr oder weniger. Das hat die Arbeiterschaft schon sehr stark getroffen, weil sehr viele Firmen haben den Arbeitsplatz verlegt nach Mexiko, weil sie in Mexiko natürlich tiefere Löhne haben können zahlen. Das war ganz wichtig für ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit, aber für die Arbeiter im Norden, in Amerika, katastrophal. Und das sind demokratische Wähler gewesen. Und was dann vielleicht aus meiner Sicht heute, wissen wir es ja besser, ganz fatal war, ist, dass man China sehr, sehr schnell in die WTO aufgenommen hat. WTO war ja auch ein neoliberales Projekt gewesen, übrigens ein gutes Projekt. Also ich habe ja durchaus auch neoliberale Sympathie. Ich finde das ja alles, viele Sachen von den Sachen finde ich sehr gut. Aber sie sind politisch eben wahnsinnig schwierig zum durchbringen, weil für die Arbeiterschaft ist das nicht lustig. Und die WTO, die China-Teilnahme an der WTO hat dazu geführt, dass China eigentlich zur Werkbank geworden ist von der ganzen Welt. Das heisst, ganz viele industrielle Arbeitsplätze sind innerhalb der kürzesten Zeit in Amerika weggefallen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Leute, die das nicht kennen, reisen mal im Mittleren Westen, schauen mal die ehemaligen Industriegebiete an von Amerika, wo früher noch die grösste Stahlindustrie war von der Welt, die grösste Kohlenindustrie von der Welt, wo auch die grösste Autoindustrie von der Welt war. Was jetzt da übergeblieben ist, das tut weh. Und das sind Leute, die seit den 90er Jahren sich langsam gelöst haben von der Demokratische Partei. Die Republikaner konnten lange nicht profitieren, so stark, wie sie eben selber keine Leute hatten, die diese Leute ansprechen konnten.
Ja, ja. Sprachlich.
Genau, der Mitt Romney war ein arroganter, sehr reicher Millionär gewesen. Erst der Trump kann das.
Ja, das ist natürlich extrem. Und wenn du China erwähnst, ich meine, ich kann mich gut erinnern, in den 90er Jahren hat man natürlich die Hoffnung gehabt, wenn man das macht, können wir China irgendwie demokratisieren und so. Darum hat man es gemacht. Man hat das Gefühl gehabt, wirtschaftliche Entwicklung führt früher oder später zu einem Mittelstand in China und dann ist dann der 6. Juni 1990, kommt dann wieder auf irgendeine Art und so. Und ich meine, die Romantik, die ist jetzt komplett weg.
Genau, und ich kenne das eigentlich noch aus der eigenen Familiengeschichte. Oder? Die ABB hat seinerzeit, wo mein Vater bei der ABB war als ABB-Schweiz-Chef, hat die Schweiz und die Schweizer ABB extrem viel gebaut. Viele grosse Kraftwerke, zum Teil die grössten Wasserkraftwerke der Welt, die heute noch stehen. Three Gorges zum Beispiel hat die ABB gebaut. Und dort haben aber Chinesen unglaublichen Technologietransfer verlangt. Okay. Oder haben gesagt, den Auftrag gibt es, aber wir wollen natürlich von euch lernen und so weiter. Und mein Vater ist auf das eingegangen, hat gemeint, das ist gut. Erstens, genau wie du sagst, China entwickeln ist sicher gut, oder? Ist auch für den Westen gut. Und zweitens ist es auch gut für die ABB. Und es ist wirklich verrückt, er hat dann in Bierfeld, das ist die grösste Fabrik von der ABB, heute läuft dort nicht mehr viel, das ist die grösste Fabrik von der ABB in der Schweiz. Und dann haben die Arbeiter genau das gesagt, haben gesagt, hey, aber Herr Somm, wir geben denen ja ganz viel Technologie. Mhm. Kommt das gut für uns? Haben wir denn noch Arbeit in 20 Jahren? Und dort hat mein Vater denen versichert und gesagt, ja, auf jeden Fall, weil wir werden immer besser sein, wir werden immer mehr können machen, wir sind immer weiter fortgeschritten der Technologie, es ist anders gekommen. Da hat das politische Klima in Europa natürlich sich wahnsinnig geändert. Man hat gar nicht mehr Kraftwerke bauen in Europa, weil das haben sie plötzlich nicht mehr wollen, weil sie gefunden haben, ja, der Strom, der kommt ja irgendwie vom lieben Gott. Aber das, was du ansprichst, ist genau das Problem. Oder China hat abgeräumt im Westen auf eine Art, wo die ehemaligen Wähler von der linken Parteien brutal verwüstet.
Ja, und das ist natürlich extrem, wie das, also ich habe jetzt gelernt, Bierfeld ist sozusagen der Rust Belt von der Schweiz, finde ich gut. Jetzt müssen wir noch weitergehen. Gestern haben wir bei Bern einfach darüber geredet, wie Politikerinnen und Politiker sagen, ja, die Schweiz muss jetzt zur EU anrücken, für ein Gegengewicht zu den USA bilden. Heute das Interview von Rahul Saugal, dem CEO von der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer in der NZZ. Ganz anders, die Schweiz muss näher an die USA rücken. Wir sind ein liberales Land und die USA sind der grösste Zukunftsmarkt. That's where it's happening. Ganz eine andere Aussicht. Und ich habe das Gefühl, das ist klassisch, oder? Die Wirtschaft schaut auf die Chancen, die sich jetzt ergeben in den USA und Politiker machen gefragt, Hilfe, es ist ein komischer Typ gewählt worden.
Absolut. Also erstens bin ich sehr, sehr erfreut, dass der Raoul Sagal da so deutlich das ausspricht. Er hat sich jetzt ein paar Mal im Fernsehen gesehen mit ihm und er ist ja ursprünglich Diplomat und da hat er wirklich sehr diplomatisch geredet. Wahnsinnig diplomatisch. Also diplomatisch gegenüber der Linken, die am Verlieren ist. Nein, aber das ist sehr gut, dass er das mal sagt. Und ich meine, dass sehr viele Politiker in Europa jetzt Angst haben, ist klar, weil Demokraten, die jetzt abgewählt worden sind, sind die gleichen Berufspolitiker mit dem gleichen falschen Rezept wie die Politiker in Europa, die jetzt noch in der Macht sind. Eine Ursula von der Leyen zum Beispiel ist der Inbegriff von dem, was in Amerika jetzt Demokraten auch machen wollen und deshalb jetzt auf die Schnauzen bekommen haben. Es wird eng für die Art von Politiker, wie auch ein Olaf Scholz, wie, man muss auch sagen, Emmanuel Macron und so weiter, wo sehr viele Rezepte, so linksliberale Rezepte, teilweise auch neoliberale Rezepte haben wollen anwenden. Ja. Für die wird es eng, weil der Trump für etwas ganz anderes steht.
Ja, also Ursula von der Leyen hat einfach Glück, oder sie kann man nicht abwählen. Sie ist frisch gewählt und das ist ja dann klar, da gibt es gerade nicht einmal ein Impeachment-Verfahren, die kann machen, was sie will, in seinem Berlimont, ihrem Berlimont.
Ich glaube, sie kann nicht mehr lange machen, was sie will. Weil das Problem ist schon so, oder? Wenn die Länder wie Frankreich und Deutschland, und das sehen wir ja jetzt deutlich, Frankreich hat keine richtige Regierung mehr, Deutschland hat jetzt bald zurzeit auch keine richtige Regierung mehr. Ja. Also es ist immer noch da, die Regierung, die ist in dem Sinn funktionsfähig, hat aber keine Mehrheit mehr im Bundestag. Genau das Gleiche wie in Frankreich. Der Macron hat keine Mehrheit, keine parlamentarische Mehrheit. Die zwei Mitgliedsländer, die wichtigsten sind in der EU, wenn die merken, es geht uns immer schlechter, oder? Also wenn in Deutschland die Autoindustrie geht kaputt, dann machen die schon Druck auf die EU. Und dann wird Ursula von der Leyen zwar noch Präsidentin sein, aber nichts mehr zu sagen haben.
Ja, aber das langt ihr möglicherweise. Ist noch interessant, ich habe rausgeschaut, wie die Schweizer Export zurückgehen nach Deutschland. Das ist brutal. Schon letztes Jahr 8,5% weniger Export von der Schweiz nach Deutschland. In diesem Jahr hat man es ganz leicht 0,2 im Vergleich zum letzten Jahr aufgeholt. Das ist nichts. Das ist schon brutal. Und wir hängen dort natürlich dann schon auch drin. Oder?
Absolut. Darum müssen wir in die USA. Wir müssen mal reden mit der Maschinenindustrie, mit Leuten von der Maschinenindustrie. Die sind ganz massiv am Leiden. Der Rückgang aus Deutschland ist brutal und da kann man nicht so schnell sich anpassen. Aber es ist klar, dass ein Raoul Sagal deshalb anders redet. Gut, wir haben ein ganz anderes Thema, auch eines von unseren Lieblingsthemen, von unserer Lieblingsverteidigungsministerin von der ganzen Welt, die wir so gerne haben, dass wir ihre Pensionierung sehr, sehr rasch wünschen. Wir würden ihr das gönnen. Ja, um was geht es?
Es geht um die Viola Amherd, respektive um ihre Patrouille Suisse. Heute ist in der Ständerörtlichen Sicherheitskommission, hat man darüber geredet, über einen Vorstoß, wo hat wählen, die Kunstflugstaffel sozusagen retten, weil die ist vom Aussterben bedroht, weil ihre Tiger F5, die sind lotterig, die fliegen fast nicht mehr, die ist Gefahr, dass sie runterfallen wahrscheinlich und der Werner Salzmann, SVP Bern, will die Kunstflugstaffel retten und es ist aber nicht gelungen. Also du musst dir vorstellen, in der Sicherheitskommission sitzen 13 Leute, es war 6-6 gewesen. Und dann hat Andrea Gmür-Schönenberger, Präsidentin von der Sicherheitspolitische Kommission, Ständerätin Luzern von der Mitte, der Stichentscheid gefällt, und zwar so, wie die Viola Amherd angeblich will, nämlich, dass man das Ding endlich beerdigt.
Gut, und da würde ich sagen, das ist gegessen, oder? Im Nationalrat ist es so klar, kommt das durch, oder hast du jetzt das Gefühl...
Kommt zuerst in den Ständerat.
Jetzt ist ja zuerst kommt das richtige Ständerat, dort ist natürlich auch noch nicht sicher.
Das ist überhaupt nicht sicher.
Nein, hast recht, stimmt, das ist noch nicht so weit. Aber hast du das Gefühl, es könnte am Schluss ein Referendum geben?
Nein, das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht, oder?
Aber das ist fertig. Oder das Argument, und ich komme nicht raus, wie sie rechnen, oder das VBS sagt, das kostet eine halbe Milliarde, wenn man die Tiger wieder müsste irgendwie reparieren, so schlecht sind die Zwerge. Ich weiss nicht, woher die Rechnung kommt. Es ist aber schon so, wenn der Staat so Zeug macht, wird es immer teurer.
Gut, aber der Staat, der so teure Beraterinnen sich kann leisten wie Viola Amherd, kann vielleicht auch noch so eine Patrouille Suisse leisten. Oder vielleicht könnte sie ja als Beraterin mitfliegen, dann würde wahrscheinlich die Patrouille Suisse überleben, weil sie ja eigentlich wahrscheinlich faktisch Bundesrätin ist, anstelle von der Viola Amherd. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange Viola Amherd überhaupt noch im Amt ist. Wir hoffen, dass sie endlich geht. Das wäre schön, es würde allen besser tun, unseren Soldaten, unserer Armee. Gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, das ist jetzt auch wieder so eins von den Lieblingsthemen für die Linken. Der Andreas Glarner, das ist ein absolut schlimmer Politiker. Um was geht's?
Ja, er hat einen Tweet abgesetzt. Es ist schon eine Weile her. Im Juni war das. Das ist, ich lese ihn vor, oder? Ist schon lustig. 20 Minuten hat der Tweet dann nicht gebraucht, weil sie Angst haben. Sollten wir nicht langsam einer Religion Einhalt gebieten, deren Angehörige ihren Forderungen nach Kopftuch, Sonderrechten, Kalifaten, Minaretten, Gebetsrufen, Scharia-Gerichten und so weiter durch Sprengstoffanschläge, Angriffe auf Weihnachtsmärkte und Messerattacken auf Unbescholten und es geht noch weiter und so weiter. Er ist anonym angezeigt worden und jetzt geht es darum, ob seine Immunität aufgehoben wird. Oder? Das muss er, das muss also vom Parlament so gemacht werden und dann könnte man ein Verfahren machen, natürlich wegen 261 Strafgesetzbuch, das ist der Rassismusartikel. Und das ist schon interessant, oder? Der Artikel wird immer mehr angewandt, du erinnerst dich, dort haben wir abgestimmt, 1991, 92, irgendwann dort umeinander. Und man hat gesagt, man tut es nur für ganz wenige Sachen, tut man dann den Artikel anwenden. Und jetzt kann man anonym eine Anzeige machen und dann gibt es schon das Verfahren bei der Immunitätskommission vom Nationalrat.
Genau, und da sieht man mal, das ist wieder alles falsch. Das Erste ist mal, Meinungsfreiheit ist doch ein sehr wichtiger Wert. Tut jetzt hier sich reiben mit der Religionsfreiheit. Der Glarner stellt die in Frage für eine gewisse Religion, also natürlich für den Islam. Finde ich falsch, würde ich nicht machen. Ich finde grundsätzlich, ich bin für Religionsfreiheit, aber man darf in der Schweiz jeden Artikel von der Verfassung in Frage stellen. Das ist der Witz. Das ist der Witz von der Meinungsfreiheit.
Ja,
von dem her, das ist mal das Erste, was falsch ist. Und das Zweite ist grundsätzlich, wir sind immer wahnsinnig zurückhaltend, wenn es um Aufhebung von der Immunität geht, von einem Nationalrat
zum
oder
Glück.
Ständerat. Zum Glück. Das ist wirklich etwas Wichtiges. Die Politiker sollen so lange Unsinn erzählen, wie sie wollen. Das
unbedingt.
Ist gut. Das ist ganz wichtig. Jeder soll seinen Unsinn dürfen erzählen. Und das gilt eigentlich auch für uns. Aber ich finde, für Politiker ist es noch viel wichtiger. Auch von dem her eine schlechte Idee. Ist aber auch noch lustig, oder jetzt? Ich höre niemand von der Linken, der jetzt Andreas Glarner verteidigen würde. Wenn man jetzt überlegt, im Fall Sanja Ameti, wo ja eben auch von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit
und auf dummes Zeug
Nutzen gemacht hat und viel Unsinn erzählt hat oder Unsinn gemacht hat. Und da haben wir ja auch verteidigt. Also ich finde es absolut daneben, wie man sie kritisiert hat, fertig gemacht hat und so weiter. Finde ich daneben, genau aus dem gleichen Grund.
Genau.
Aber das Lustige ist eben, da sind also viele von den Rechten, haben sie die auch verteidigen, obwohl wir ja sonst nicht unbedingt jetzt gerade immer Fan sind von ihren Positionen.
Genau. Und das ist natürlich die Frage, ob du wirklich für Free Speech bist oder nur so ein bisschen halb. Und nur dann, wenn es dir passt. Also vor 10 Tagen übrigens, ich mache noch ein bisschen Werbung, ist die Free Speech Union Switzerland gegründet worden. Das ist so eine Abteilung von dieser internationalen Free Speech Union von Toby Young im Vereinigten Königreich und so. Ich bin dort im Medienkomitee und wirklich, könnt ihr es anschauen, ich tue es unten dran verlinken. FSUS ist ein eine komische Abkürzung. Aber wir wollen dort bewusst Free Speech verteidigen, egal, wer es betrifft. Weil das ist wirklich ein Kern von der Debatte, von der demokratischen Auseinandersetzung, von einer freien Gesellschaft, von einer offenen Gesellschaft, wo man eben auch Stuss rauslassen darf, unbedingt.
Genau, und Free Speech muss wehtun. Sonst müssen wir es ja gar nicht verteidigen.
Ja,
als Recht. Es muss wehtun. Es ist etwas für Schmerzfreie und alle anderen, die pubertieren, die sensibel sind, die sollen vielleicht gar nicht teilnehmen an der Debatte in der Öffentlichkeit. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema, sehr, sehr ernst. Katastrophal, muss ich sagen. Schlimm, 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 weil das sind Sachen, die eigentlich aus den 30er Jahren und aus den 40er Jahren stammen. In Amsterdam Pogrom gegen Juden, gegen Israelis. Dominik, um was geht's?
Ja, es hat gestern ein Fußballmatch gegeben zwischen Maccabi Tel Aviv und Ajax Amsterdam. Es ist völlig unwichtig, wie es ausgegangen ist. 5:0 hat Ajax Amsterdam gewonnen. Aber es waren ja nicht Fans, die nachher aufeinander los sind, sondern es ist wirklich eine arabische Horde, haben Jagd gemacht auf israelische Fußballfans oder einfach sonst jüdisch aussehende Leute. Teilweise haben sie sogar Pass verlangt, um zu kontrollieren, ob jemand einen jüdischen Namen hat oder über noch schlimmer einen israelischen Pass hat. Dann hat man ihn zusammengeschlagen. Das ist schon ganz extreme Bilder. Die Polizei ist nicht Herr geworden von dieser ganzen Angelegenheit. Und es ist ein neuer Ausbruch letztlich. Und es ist einfach, wir müssen schon in dem Teil von Europa schauen, was wir machen. Wir haben die Leute zu einem grossen Teil geholt. Das sind nicht brave holländische Zockeli-Leute, die da umeinander laufen, sondern das sind Leute, die irgendwann mal hierher gekommen sind und nicht akzeptieren wollen, wie wir hier im Westen miteinander zusammenleben.
Genau, und das ist auch das, was Andreas Glarner natürlich meint, oder? Deshalb hat er natürlich auch getweetet und in dem Sinn durchaus nachvollziehbar. In Holland haben wir eine neue Regierung. Wie hat denn die Regierung reagiert? Das ist immerhin eine Regierung, die unter anderem Partei von Geert Wilders dabei ist, die sehr, sehr, sehr islamkritisch ist. Ja, wie hat sie reagiert?
Ja, der Geert Wilders hat sich schockiert gezeigt. Er sagt auch, die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft ziehen. Direkt verantwortlich ist die Stadtpräsidentin von Amsterdam und die ist von der sogenannten grün-linken Partei. Und das Letzte, was man von ihr gehört hat, dass sie besonders, weiß ich nicht mehr genau, sie ist besonders interessiert, glaube ich, an Eisbären in der Antarktis oder so.
Gut, das ist auch okay. Also die Eisbären, die sind vielleicht ab und zu wieder die auch verprügelt von irgendwelchen arabischen Fußballfans.
Von Indianern.
Kann ja passieren. Oder von Eskimos. Die Eskimos sind auch eine Minderheit, die man ab und zu muss ins Auge nehmen. Nein, Spass beiseite. Es ist sehr, sehr ernst. Die Israelis haben dann selber auch noch reagiert. Die Israelis haben selber Flugzeuge geschickt auf Amsterdam, um die Israelis heimzuholen. Was natürlich sehr viel Symbolik bedeutet, wie es natürlich auch zeigen soll. Wir lassen uns als Juden das nicht mehr gefallen, dass wir abgeschlachtet werden in dem verdammten Europa. Das muss man jetzt einfach mal deutlich sagen. Und es zeigt auch, warum dass der Krieg, den die Israelis führen, gegen Hamas, Hisbollah, Iran und so weiter, warum der erstens absolut richtig ist. Es ist absolut wichtig, dass es Israel gibt, weil Juden oder Israelis sind offensichtlich nicht mehr sicher im Westen, ob das Amerika ist oder Europa. Vom Rest der Welt fangen wir gar nicht an zu reden. Es ist eine ganz traurige Entwicklung, eine schlimme Entwicklung. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, ja, gute Nacht. Aber dann gehen wir jetzt auf ein anderes Thema. Wir haben immer wahnsinnig grosse, wichtige Themen oder Sorgen, wo vor allem die Indianer in Deutschland sehr, sehr kümmert. Um was geht's?
Ja, ihr kennt alle den Hit, der Sonderzug nach Pankow. Also ich so als Kind von den 80er Jahren, ich habe das sehr cool. Ich glaube, ich habe es auswendig können. Ich tue jetzt euch das nicht an, dass ich das singe. Aber ein riesiger Hit von Udo Lindenberg. Er hat ja unbedingt ein Konzert gegeben in Ost-Berlin und hat das nie bekommen und hat dann den Hit gemacht, wo drin sozusagen die Bit vermusikalisiert worden ist an Honecker, dass er wirklich kann auf Ost-Berlin kommen. Und dort hat es ein Wort drin, nämlich Oberindianer. Er tut den Honecker als Oberindianer bezeichnen. Und jetzt ein Chor in Charlottenburg will das singen. Und jetzt hat die Chorleitung gesagt, das könnt ihr schon singen, aber dann müsst ihr das Wort Oberindianer streichen.
Genau, macht doch das. Das ist der Grund, warum der Donald Trump gewonnen hat. Das ist genau der Grund. Weil wir eine birrenweiche Elite haben, die Probleme wie solche Sachen diskutieren und das Gefühl hat, das ist jetzt wahnsinnig wichtig. Der Erich Honecker ist schon lange tot. Er kann sich nicht mehr wehren. Und die Oberindianer, ich weiss nicht, ob die Indianer etwas dagegen haben, wenn man einen Oberindianer nicht nennt. Es sind alles birrenweiche, verwöhnte, degenerierte Themen, wo man wirklich nur noch den Kopf schütteln kann. Und das ist der Grund, warum, wie gesagt, sehr viele Leute eigentlich finden, die Politiker, die wir haben, die Leute, die diesen Ton bringen, die solche Anliegen bringen, die so Sachen zum Thema machen, die müssen jetzt eigentlich weg. Nur noch schnell kurz, was auch noch interessant ist oder lustig, nein, lustig, Sonderzug nach Pankow war natürlich auch noch eine Beleidigung von der DDR, oder? Das ist, was vielen Leuten vielleicht nicht mehr bewusst ist, Pankow ist ein Stadtteil von Berlin und am Anfang Von der DDR-Geschichte ist die Regierung, viele Sachen von der Regierung sind in Pankow gewesen. Und in der BRD hat man ja die DDR nie anerkannt, bis zu den Ostverträgen, nie anerkannt. Und dann hat man eben von der Regierung in Pankow gesprochen. Und das ist natürlich der Sonderzug nach Pankow, ist eigentlich schon eine Beleidigung gewesen, die der Udo Lindenberg gemacht hat. Also von dem her natürlich kein Wunder, dass er nie hat dürfen in die DDR gehen. Erst nach dem Fall von der Berliner Mauer hat er dürfen über den Oberindianer was?
Er hat dürfen dann.
Ehrlich? Sicher?
Es hat ein Konzert gegeben. Nein, es ist wirklich etwa ein halbes Jahr später.
Das ist aber super. Der Oberindianer hat es einsehen gehabt.
Ja, er hat in dem Volkspalast, also der Übernahme war ja Erichs Lampenladen, oder? Er hat dürfen auftreten dort.
Also muss ich sagen, der Ruf von der DDR ist also besser, als er verdient ist. Die sind ja unglaublich tolerant gewesen.
Vielleicht noch ein letzter Punkt. Die Native American Association of Germany, ich habe nicht gewusst, dass es die gibt, die ist also gegen die Streichung von Oberindianer. gerne, weil sie sagt, wir leben eigentlich gut mit dem Begriff.
Genau, und dann würde ich noch etwas anderes sagen, wenn ihr mal in Dresden seid, könnt das Karl-May-Museum anschauen. Das ist auch noch lustig. Früher hat es in der DDR einen richtigen Indianerverein gegeben, weil das, die Indianer in der DDR ja nicht reisen können. Und deshalb haben sie sich wahnsinnig gern als Indianer verkleidet und sind rumgesprungen und ums Feuer rumgekumpelt. Und das gibt es wahrscheinlich leider auch nicht mehr. Ist wahrscheinlich auch nicht mehr so politisch korrekt. Die werden alle verboten oder sonst ausgewiesen.
Nur noch der Andreas Klarner darf sich als Indianer verkleiden.
Das darf er immer. Aber vielleicht noch ein letzter Nachtrag. Auch noch wichtig, dass die Indianer, die sogenannten Native Americans, es gibt sehr viele von den Native Americans, die sagen, wir wollen lieber American Indians genannt werden. Es ist überhaupt kein schlimmer Begriff. Und mehr Schweizer, das würde ich vielleicht zum Schluss mal sagen, mehr Schweizer heissen nur Schweizer, weil die Schweizer...
Mehr.
Wie der Dominik Feusi so einen schlechten Ruf gehabt haben, dass alle Eidgenossen auch als Schweizer bezeichnet worden sind. Und die Eidgenossen haben sich bis ins 16. Jahrhundert immer gewehrt dagegen. Es war ein Schimpfwort gewesen. Schweizer war ein Schimpfwort gewesen. Und wir haben aufgegeben. Und das würde ich auch den Indianern empfehlen. Die Leute gewöhnen sich daran. Heute ist Indianer ein Ehrentitel. Gut, das war es. Bern einfach spezial von dem Swiss Podcast Festival in Zürich. Ja, hoffe, ihr habt viel Vergnügen gehabt, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Wer die Art von Journalismus gut findet, soll das unbedingt abonnieren. Und das Zweite, ganz wichtig, ihr müsst euch nie dafür entschuldigen, wenn ihr Indianer gut findet. In dem Sinn, macht's gut. Bis am Ende, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.